Mehr als 11.000 junge Menschen haben sich allein im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr für den Polizeidienst beworben. Deutlich mehr, als die Polizei nehmen konnte. In Bayern gab es auch viel mehr Bewerber und Bewerberinnen als Ausbildungsplätze. In vielen Bundesländern kann die Polizei sich aussuchen, wen sie haben möchte. Aber das war nicht immer so.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Steffi Orbach.
Wir springen zurück in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Deutschland liegt in Schutt und Asche. Es fehlt an allem, auch an Strukturen. Zum Beispiel muss eine neue Polizei aufgebaut werden. Aber das ist nicht ganz so einfach. Viele Männer sind im Krieg gefallen oder noch in Gefangenschaft oder nicht mehr arbeitstauglich. Und viele Bewerber, die es gibt, die haben eine Vergangenheit, denn sie waren Teil des NS-Systems. Um die Gründung der deutschen Polizei nach dem Zweiten Weltkrieg geht es in dieser Folge von Eine Stunde History. Schön, dass ihr dabei seid.
Aus den prall gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hallo Matthias.
Sei gegrüßt.
Wir machen noch vorher eine Ankündigung, bevor es losgeht. Wir kommen nämlich am 1. Oktober nach Lübeck ins Kolosseum.
Dort könnt ihr um 19 Uhr unsere Gäste sein. Wir werden auf der Bühne stehen und uns unterhalten über die Terroranschläge vom 13. November 2015 in Paris auf das Theater Bataclan und das Fußballstadion Stade de France.
Anmelden könnt ihr euch unter deutschlandfunknova.de. 1.10., 19 Uhr, Lübeck, Kolosseum. Wir freuen uns. So, Matthias, die Polizei, die hat es ja vermutlich in allen Kulturen und zu allen Zeiten in irgendeiner Form gegeben. Wann hat sich denn dieser Begriff Polizei in Europa eingebürgert?
Wie so vieles in unserer Geschichte geht auch das vermutlich jedenfalls auf die alten Griechen zurück. Die einen Wissenschaftler vermuten, Polizei geht auf Politeia zurück, also auf die Verfasstheit des antiken griechischen Stadtstaates. Andere denken, die Polizei käme von Homers Ilias. Dort ist die Rede von Polizeia. Aber egal, wie man den Ursprung verortet, bei Griechen und Römern gab es Ämter, die Aufgaben hatten, die der heutigen Polizei eben sehr, sehr ähnlich sind und im Wesentlichen zur Aufrechterhaltung der inneren Ordnung des Staates oder der Stadtstaaten eingesetzt wurden. Dann machen wir mal einen Sprung ins Mittelalter, genauer an den Wiener Hof der Habsburger, wo Mitte des 15. Jahrhunderts in einer Handwerksordnung für Schlosser von der Polizei die Rede ist, die die öffentliche Ordnung und die Mannzucht aufrechterhalten solle.
Also wenn es so viele Jahre schon die Polizei gibt, dann haben sich ja wahrscheinlich auch in der Zeit die Aufgaben der Polizei ziemlich stark verändert, oder?
Ja, eine deutliche Veränderung kann man feststellen während des Absolutismus, also während der Zeit der uneingeschränkten Herrschaft eines Königs oder Kaisers, da alle Macht von eben einem Potentaten ausging, kontrollierte der auch den gesamten Staat und dazu setzte er auch seine Polizei ein. Damit bekam die Polizei hoheitliche Befugnisse innerhalb eines Staates. Sie wurde sozusagen, kann man das vielleicht ausdrücken, zum innenpolitischen Machtinstrumenten eines Herrschers. Die Polizisten und die Polizei unterlagen keiner Kontrolle außer der des absolutistischen Herrschers und es gab keine gerichtlichen Konsequenzen für ihre Handlung. Man könnte also sagen, in dieser Zeit war Polizei ein Instrument der Willkürherrschaft.
Und wie war denn die Situation in Deutschland oder den Ländern des Heiligen Römischen Reiches und später des Deutschen Bundes?
Da kann man nicht anders sagen, das war sehr ähnlich. Polizei wurde nämlich eingesetzt zur Absicherung der eigenen Macht, also der Macht des absolutistischen Herrschers. Richtige Änderungen in den Aufgaben und dem Verhalten der Polizei traten erst mit der Deutschen Revolution von 1848-49 ein. Man konnte nämlich einerseits einem mündigen Bürger nicht mit einer Polizei gegenübertreten, die keinerlei Grenzen kannte, und andererseits verlangen, dass eben diese so kontrollierten Menschen treue Staatsbürger sein sollten. Aber es hat trotz Revolution noch einige Jahre gedauert, bis die Polizeigewalt auch höchst richterlich eingeschränkt und damit an einen Kontrollmechanismus gebunden wurde.
Also von da an war die Polizei an Recht und Gesetz gebunden und dann kam die NSDAP. Was änderte sich denn nach der Machtübertragung an die NSDAP und an Hitler?
Also formal blieb das Polizeirecht zunächst einmal bestehen. Aber es gab natürlich fundamentale ideologische Umdeutungen. Unter dem Schutzmantel der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung wurde die Polizei Teil des Nazi-Apparates. 1936 wurde Heinrich Himmler Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei. Und damit war auch organisatorisch die Polizei in das System des Nationalsozialismus eingebunden und war an der Unterdrückung, Verfolgung und auch an Mordaktionen von ausländischen Zwangsarbeitern oder Kriegsgefangenen beteiligt.
Die Rolle und Aufgaben der Polizei vor und während des Zweiten Weltkriegs, die gucken wir uns jetzt genauer an mit Patrick Wagner. Er ist Professor an der Uni in Halle-Wittenberg und hat über Polizei und Kripo in der Weimarer Republik und im NS-Staat publiziert. Hallo, Herr Wagner.
Ich grüße Sie.
Lassen Sie uns doch mal gucken auf die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Wie hat sich denn die Polizei da von Kaiserzeit und Krieg auf Republik und Demokratie eingestellt?
Also da kann man, glaube ich, drei Schritte in der Zeit sehen. Das erste ist, und das ist ja eigentlich bemerkenswert, dass die Polizei in der Revolution von 1918 selbst, also im Herbst 1918, keinen irgendwie nennenswerten Versuch gemacht hat, die Revolution aufzuhalten. Also auch die meisten Polizisten sahen 1918 keinen Grund mehr, die Monarchie noch zu verteidigen. Mhm. Der zweite Schnitt sind dann die turbulenten ersten Jahre der Republik. Da kommt es ja zu sehr vielen gewaltsam bewaffneten Auseinandersetzungen, vor allem zwischen linken Gruppen und eben der Polizei. Und diese Erfahrung, diese Gewalterfahrung, und dann kommt noch die Rekrutierung vieler Polizisten aus dem alten Militär dazu. Also all das hat dann in dieser Phase am Anfang der Republik dazu geführt, dass die Polizei doch noch stark und militärisch geprägt war. Und dann kommt die dritte Phase, das ist die Mitte der Republik. Da sorgen vor allem sozialdemokratische Innenminister dafür, dass es viele Reformen in der Polizei gibt, Reformen in die Richtung von dem, was wir heute Bürgernähe wahrscheinlich nennen würden. Der Slogan, die Polizei, dein Freund und Helfer, der stammt auch aus der Zeit. Mhm. Und das ist vielleicht auch ganz bezeichnend.
Welche Aufgaben hatte denn die Polizei zu der Zeit genau und von wem wurde sie auch kontrolliert?
Na, die Polizei hat die klassischen Aufgaben, die wir heute auch kennen. Es gibt verschiedene Sparten. Es gibt die Kriminalpolizei, die hat dann auch einen Zweig, der so Staatsschutzdinge bearbeitet, dann die uniformierte Polizei und auch Einheiten, die sozusagen bereitgehalten werden für größere Einsätze. Überhaupt entsprach der Status der Polizei in der Weimarer Republik doch ziemlich dem Status, wie wir das kennen. Das ist halt eine nachgeordnete Behörde von Innenministern. Die Innenminister unterliegen der parlamentarischen Kontrolle. Die Polizei unterliegt neben der parlamentarischen Kontrolle auch einer Kontrolle durch Verwaltungs- und Strafgerichte. Also insofern ist vieles ähnlich wie in unserer Gegenwart. Und ähnlich wie in unserer Gegenwart war so das Hauptärgernis für viele Polizisten genau diese Kontrolle oder dass zum Beispiel Gerichte die Rechte von Beschuldigten stärker gewahrt haben, als die Polizei das für richtig gehalten hat. Dann kommt noch die Öffentlichkeit dazu. Die Weimarer Republik hat eine sehr vielfältige Massenpresse, Massenmedien. Und auch da gibt es eine relativ kritische Berichterstattung über die Polizei. Das sind alles so Elemente, die zu so einer externen Kontrolle über Polizei geführt haben damals.
War das denn, also diese Kritik an der Polizei, und Sie hatten gerade den Slogan angesprochen, den wir ja bis heute kennen, die Polizei, dein Freund und Helfer, war das eine Reaktion auf diesen kritischen Blick auf die Polizei damals?
Also das ist eine Reaktion darauf, dass die Sozialdemokratie ja schon im Kaiserreich hauptsächlich negative Erfahrungen mit der Polizei gemacht hatte. Und in dem Moment, wenn die Sozialdemokratie, vor allem in Preußen, das war ja das größte Land in Deutschland damals, also als die Sozialdemokratie da regierte und die Innenminister stellte, da hat man aus diesen Erfahrungen, negativen Erfahrungen mit der Polizei heraus, halt diese Reformen in Angriff genommen.
Welches Ansehen hatte denn die Polizei damals in der Öffentlichkeit? War sie denn der Freund und Helfer?
Naja, das hängt, glaube ich, sehr von der Klientel ab, um die es ging. Also für einen großen Teil, vor allem der bürgerlichen Gesellschaft, ist es sicher eindeutig so gewesen, wurde Polizei so verstanden. In der Arbeiterschaft gab es immer eine stärkere Distanz zur Polizei, weil die Polizei schon als Organ, das Regeln durchsetzen sollte, betrachtet wurde, die jetzt nicht unbedingt den Interessen der Arbeiterschaft immer entsprachen. Und dann gab es natürlich alle möglichen Milieus, die mehr oder minder so ihre eigenen Geschichten mit der Polizei hatte. Also ein einheitliches Bild, das kann man schlecht sagen. Hm. In den Medien muss man sagen, die Medien der Weimarer Republik sind sehr streng nach Parteizugehörigkeit geteilt. Also alle Zeitungen ordnen sich halt ungefähr zumindest einer Partei zu. Und da ist dann die Kritik mal sehr stark bei den linken Zeitungen und mal sehr zurückhaltend oder selten, wie bei den bürgerlichen und rechten Zeitungen.
Jetzt hat es ja in der Weimarer Republik sehr viele politische Auseinandersetzungen gegeben zwischen rechts- und linksextremen Gruppierungen. War denn die Polizei da unparteiisch?
Also unparteiisch oder vielleicht sagen wir besser mal, hat mit einem Verhalten gegen beide Seiten, wenn sie Gewalt im öffentlichen Raum ausgeübt haben, also in dem Sinne gleichmäßig gegen alle, war die Polizei, solange die Innenminister und die lokalen Polizeipräsidenten das gewollt haben. Und da ändert sich dann am Ende der Republik einiges einschneidend, weil dann in einigen Ländern, zum Beispiel in Thüringen 1930, dann Nationalsozialisten schon Innenminister werden. Mhm. Oder in Preußen im Juli 1932, da beseitigen die Deutschnationalen quasi die bis dahin sozialdemokratisch dominierte Regierung. Da gibt es einen deutschnationalen Innenminister. Und da verschiebt sich das dann. Also dann geht die Polizei schärfer gegen die Linke und sehr zurückhaltend gegen die Rechte vor.
Was änderte sich denn konkret für die Polizei mit der Machtübertragung an die NSDAP?
Na, zunächst mal hatten die Nationalsozialisten ganz viele Führungsbeamte abgesetzt, also Leute aus den Ministerien, Polizeipräsidenten etc. Und sie haben gleichzeitig demokratisch gesinnte Polizisten aus dem Dienst entfernt. Das ist je nach Sparte der Polizei und jeder Rangstufe unterschiedlich so. Zwischen 2 und 10% der Beamten wurden entlassen, weil sie als Demokraten und damit nicht als zuverlässig galten. Zweitens hat das Regime 33 in der Praxis den Polizisten ganz schnell klargemacht, dass sie weggucken sollten, wenn die Nationalsozialisten ihre Gegner angriffen. Also wenn SA-Leute, Kommunisten, Demokraten oder jüdische Deutsche angegriffen hatten, dann sollte die Polizei wegschauen, vielleicht sogar die Nationalsozialisten unterstützen. Und das ist ja schon relativ einschneidend, dass der Polizei signalisiert wurde, ja, die Grundrechte, überhaupt die Bindung an Recht, das gilt gegenüber bestimmten Gruppen nicht mehr.
Gab es denn da in der Polizei irgendeine Form von Widerstand gegen diese Anordnung?
Also aktiven Widerstand, das wüsste ich nicht. Es gab sicher Polizeibeamte, die das kritisch gesehen haben und die sich vielleicht auch entsprechend zurückhaltend verhalten haben. Aber Rebellion ist jetzt nicht so eine Eigenschaft von Polizeibeamten in dieser Zeit. Also die meisten haben dann mehr oder minder willig mitgemacht. Dann kommt da hinzu, dass das Regime ja teilweise oder zu großen Teilen auch gegen Leute, Menschen vorgegangen ist, die auch aus Sicht der Polizei vorher ein Problem dargestellt hatten oder die Klientel der Zielgruppe der Polizei gewesen waren. Also die Linke, Kommunisten, aber auch dann viele soziale Abweichler. Es wurden ja alle möglichen Gruppen vom Regime verfolgt, ob das jetzt Bettler, Obdachlose, Prostituierte etc. waren. Und da waren viele Polizisten doch sehr mit einverstanden, dass gegenüber diesen Gruppen auch jenseits des normalen Rechts vorgegangen wurde.
Also die Bereitschaft, sozusagen im NS-Staat mitzuwirken, die war, sagen Sie, da. Inwiefern war denn die Polizei tatsächlich dann in Verbrechen verstrickt in der NS-Zeit?
Also in ganz vielfältiger Form. Also die Gestapo, das kennen wir, glaube ich, alle, haben wir alle schon mal gehört. Die Gestapo hat erstmal die innere Opposition brutal unterdrückt und dann während des Krieges vor allem die Millionen nach Deutschland zur Zwangsarbeit verschleppten Menschen kontrolliert und da muss man sagen, terroristisch kontrolliert. Die Kriminalpolizei hat sehr viele Menschen in die Konzentrationslager verschleppt, weil sie irgendwie als sozial abweichend galten. Sinti und Roma hat die Polizei auch in die Lager verschleppt. Und dann haben Polizeikommandos im besetzten Europa während des Krieges Hunderttausende von Menschen massakriert und Millionen Juden in die Vernichtungslager deportiert. Da ist jetzt das Wort Verstrickung schon fast so ein bisschen verharmlosend, weil das ja suggeriert, naja, irgendwie unabsichtlich, ohne eigenes Zutun, irgendeinen Willen ist man da irgendwie reingerutscht. Das stimmt für viele Polizisten nicht, sondern viele Polizisten waren da mit Überzeugung dabei und haben auch so ein Eigeninitiativ dafür gesorgt, dass die Verfolgungsmaschinerie auf immer höheren Drehzahlen lief.
Was würden Sie sagen, Herr Wagner, hat es eine Aufarbeitung der Rolle der Polizei im NS-Staat gegeben nach dem Zweiten Weltkrieg?
Also für viele Jahrzehnte nicht. In der DDR galt das sowieso nicht als wichtig, weil man da ja sowieso eine andere, ganz andere Gesellschaft angeblich aufgebaut hat und wenige, nur sehr wenige Polizisten aus der NS-Polizei übernommen hat. In Westdeutschland dagegen sind viele in den Polizeidienst zurückgekehrt und haben da so eine kollektive Legende entwickelt. Eigentlich habe die Polizei doch auch in der NS-Zeit nur das getan, was Polizei systemübergreifend und eigentlich immer tun würde, nämlich die Gesellschaft vor den vermeintlich Bösen schützen. Also da ist lange an Legenden gestreckt worden. Das ist eigentlich erst Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre aufgebrochen, als so die ersten großen Prozesse in Westdeutschland geführt wurden gegen Polizisten, die an den großen Massakern in Osteuropa beteiligt gewesen waren. Also erst da entwickelt sich so ein öffentliches Bewusstsein für die Geschichte der Polizei. Und in der Polizei selbst, also Aufarbeitung aus dem Apparat selber, das würde ich sagen, das setzt so in den 90er Jahren langsam ein.
Patrick Wagner war das. Er ist Professor an der Uni in Halle-Wittenberg und hat über die Polizei in der Weimarer Republik und im NS-Staat publiziert. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Wagner.
Aber gerne doch.
Matthias, die Kriminalpolizei, aber auch die normale Polizei, die waren in Verbrechen des NS-Regimes verstrickt. Und diese Polizisten, die sollten dann nach der NS-Zeit mehr oder weniger über Nacht in einem demokratischen System funktionieren. Wie hat das geklappt?
Nein, wir werden das gleich noch ein bisschen näher betrachten. Aber die Polizei, oder besser gesagt die Polizisten, die waren ja Teil der deutschen Gesellschaft. Und die wollte vergessen, verdrängen oder einfach nicht wahrhaben. Zudem waren die Besatzungsmächte verantwortlich für den Aufbau und die Struktur der Nachkriegspolizei. Und dabei gingen die UdSSR, die USA, Frankreich und England sehr unterschiedliche Wege. Bei den Westalliierten gelangten viele Polizisten unbeschadet durch Entnazifizierungsverfahren. Viele NS-Polizisten wurden wieder Polizisten, manche sogar, obwohl sie oder ihre Polizeieinheit an nationalsozialistischen Verbrechen beteiligt waren.
Ich hatte das ja eingangs gesagt, zu dieser Zeit gab es ja auch gar nicht mehr so viele Männer in Deutschland. Hat es denn auch neu eingestellte Polizisten gegeben, die jetzt in der NS-Zeit nicht bei der Polizei gewesen waren?
Ja, die hat es gegeben. Ihre Zahl war auch durchaus hoch. Aber, und das ist ganz wichtig, dass diese Einschränkung erfolgt, sie sind ja auch in der NS-Zeit sozialisiert worden oder waren Soldaten der Wehrmacht gewesen. Sie hatten alle keine demokratische oder liberale Weltanschauung. Insofern waren sie zwar nicht an Verbrechen der Polizei beteiligt gewesen, aber ihre Haltung zu einem demokratischen Staat, wie er 1949 entstand, war natürlich mindestens mal ambivalent. Und damit waren sie nicht allein, denn den meisten Westdeutschen erging es genauso.
Also die Polizei war während der NS-Zeit komplett eingebunden ins System und deshalb war es eben schwierig bis unmöglich nach dem Krieg Personal zu finden, das nichts damit zu tun gehabt hatte. Und entsprechend liefen dann auch die Bewerbungsgespräche für eine Nachkriegspolizei ab. Veronika von Borries, die hat sich mal Gedanken gemacht, wie so ein Gespräch ausgesehen haben könnte.
Das Städtchen, in dem die folgende Szene spielt, wollen wir hier nicht nennen. Es könnte irgendein Städtchen im heutigen Niedersachsen sein. Im Sommer 1945 liegt es in der britischen Verwaltungszone. Und so empfängt an diesem Dienstagmorgen ein gut rasierter britischer Major einen Gast in seinem Büro.
Ah, Herr Walter, please come in. Setzen Sie sich. Zigarette? Whisky?
Yes, danke.
Was machen you wife, die Kinder?
Der Jüngste macht uns etwas Sorgen. Der Arzt sagt, wir sollten ihm mehr Milch und Fleisch geben.
Oh, well, es ist nicht einfach im Moment, aber wir arbeiten dran. Und deshalb habe ich Sie ja auch hierher gebeten. Sie waren doch vor dem Krieg auch schon bei der Police.
Ja, ich war hier Wachtmeister. Das steht ja auch alles in dem Lebenslauf, den ich Ihnen bereits...
Yes. Realschule, Ausbildung, Parteimitgliedschaft. Sie sind 34 in die NSDAP eingetreten.
Ja, schon, aber wenn Sie weiterblättern, da sehen Sie ja das Schreiben vom Pfarrer, dass ich mit dem ganzen Nazikram wirklich nichts
ja,
zu tun hatte.
Ja, Ihr Pfarrer ist a good man. Sie haben keine Idee, wo all die Nazis aus dieser Stadt wären, ohne die Letters vom Pfarrer. Wie sagt man hier? Persilscheine?
Hören Sie, ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Ich habe...
I know, Sie sind bei Gott nicht der Einzige. Mir geht nur eure neue deutsche Vergesslichkeit ein bisschen auf die Nerven. Aber ich will Ihnen nicht eine Moralpredigt halten, sondern eine Arbeit anbieten. Sind Sie interessiert an einer Arbeit?
Selbstverständlich.
You see, bei Military Government ist man der Meinung, es ist Zeit, dass ihr Deutsche wieder selber Law and Order macht. Deshalb bin ich als Kreis Resident Officer angehalten, eine deutsche Polizei aufzubauen.
Ja, sehr gerne mache ich das. Ich kenne mich ja aus.
Hold your horses, oder wie sagt man hier? Ruhig, Brauner. Vielleicht darf ich erst mal erklären.
Verzeihung, jawohl.
First Ihre Aufgaben. Sie bekämpfen hier Everyday Criminality. Also vor allem Einbrüche und Überfälle. Gestern war bei mir der Besitzer von einer Fleischerei. Dreimal in einem Monat wurde bei ihm alle Wurst geklaut. Und of course die Sitte. Ich will keine Puffs. Sie wissen schon. Und last but not least die ehemaligen Häftlinge aus dem KZ. Die haben richtige Banden und machen jetzt Überfälle.
Das überlassen Sie gerne mir, Herr Officer. Wir haben ja in Weißrussland damals Partisanen gejagt.
Steht das auch in Ihrem Brief an Führer? Kleiner Scherz. Aber das wird nicht so einfach ohne Waffen.
Wie? Keine Waffen?
Sie glauben nicht seriously, dass wir den Deutschen wieder Schusswaffen in die Hand geben. By the way, Uniform. Die gibt es vorerst auch nicht. Da müssen Sie auch etwas sich einfallen lassen. Aber es gibt ein Gehalt.
Und wer ist dann hier mein Vorgesetzter?
Ihr Boss bin ich. Als Ihr Kreis Resident Officer. Wenn wir hier eine gute deutsche Verwaltung haben, kann es sein, dass Ihr direkter Vorgesetzter auch ein Deutscher ist. Aber immer locally auf Kreis- oder Kommunalebene.
Das bedeutet für mich, dass ich höchstens darauf hoffen darf, hier in unserem Kreis einmal Polizeichef zu werden.
Aber es ist eine sichere Stelle. You see, Recht und Ordnung braucht jedes System. Und besides, die Amerikaner und die Franzosen bauen jetzt auch Polizei auf. Wer weiß, was da noch kommt.
Ich muss darüber nachdenken.
Aber denken Sie nicht so lange. Und wenn Sie zusagen, freue ich mich, wenn Sie mir weitere geeignete Kandidaten vorstellen. Vielleicht auch mal ein Sozialdemokrat. Sie müssen dann einen kleinen Lehrgang machen.
Ich auch?
Well, es ist jetzt eine neue Zeit. Sie können erst mal anfangen und später die Schulung machen. Erst mal denken Sie nach. Zigarette für den Heimweg? Bitte. Auf Wiedersehen, Herr Walter.
Auf Wiedersehen, Major. Ich spreche heute Abend mit meiner Frau.
Wonderful. Goodbye.
So könnte ein Bewerbungsgespräch für die Polizei ausgesehen haben, direkt nach dem Krieg. Ein Beitrag von Veronika von Borries war das. Wir haben mit Professor Wagner ja schon kurz über die Aufarbeitung der Verbrechen der NS-Zeit gesprochen. Die wurde ja sehr unterschiedlich gehandhabt. Gucken wir zum Beispiel auf die Nürnberger Prozesse. In denen wurde die geheime Staatspolizei, die Gestapo, zu einer verbrecherischen Organisation erklärt. Die übrige Polizei wurde davon aber ausgenommen, obwohl auch die hunderttausendfach an Verbrechen beteiligt gewesen war und gemordet hatte. Darüber will ich reden mit Dr. Gundula Galen. Sie ist an der Deutschen Hochschule der Polizei und zuständig für die Geschichte der Polizei. Hallo, Frau Galen.
Hallo.
Frau Galen, die Gestapo, habe ich ja gerade gesagt, wurde in den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen zur verbrecherischen Organisation erklärt und die Polizei nicht. Warum war das so?
Also, das muss man in erster Linie sehen, dass es aus politischen Gründen passiert ist. Die Gestapo und die SS wurden zur verbrecherischen Organisation erklärt und das war auch genau richtig so, weil Gestapo und SS eben beim NS-Terror extrem, also an zentraler Stelle mitgemacht haben. Aber die Ordnungspolizei und die Kriminalpolizei wurden nicht verurteilt, obwohl sie massiv auch an Verbrechen beteiligt waren. Und hier muss man sagen, waren es in erster Linie politische Gründe, die dazu geführt haben. Man wollte eben eine politische Stabilisierung Deutschlands erreichen. Und in dieser Zeit brauchte man auch die Polizei, die Expertise der Polizei. Und in der Richtung hat man auch die Entnazifizierung bei der Polizei sehr lax gehandhabt, möchte ich mal sagen, weil man auf die Expertise der Menschen angewiesen war.
Also war das so ein bisschen aus Personalnot tatsächlich?
Es war aus Personalnot und es lag an den unmittelbaren Nachkriegsjahren, wo einfach ziemlich viel Chaos war. Wir hatten eine sehr arme Situation. Wir hatten eine Situation, wo sehr viel Migration war, wo einfach auch viel Kriminalität war und man wollte die Polizei wieder einbinden. Jetzt aber unter scharfer Kontrolle der Alliierten.
Ja, also das bedeutet praktisch ja, dass alle Polizisten, die unter den Nationalsozialisten im Dienst waren, eigentlich weitermachen konnten, oder?
Fast alle. Also jeder musste sich einer Entnazifizierung unterstellen, aber das wurde so gehandhabt in den westlichen Besatzungszonen, dass hier nicht nachgefragt wurde, wenn klar war, dass Menschen bei Polizeibataillonen beschäftigt waren, von denen man auch in der Zeit schon gewusst hatte, dass sie an Massenverbrechen beteiligt waren, dass man sehr rasch den Menschen eben einfach geglaubt hatte, dass sich die Kollegen untereinander gedeckt haben und dass nicht nachgefragt wurde, weil man auf die Person dann wieder angewiesen war.
Ja. Gab es denn zu der Zeit auch Neueinstellungen bei der Polizei?
Also es gab Neueinstellungen. Es war nach dem Krieg so, dass viele junge Männer auch einfach sich nach dem Krieg eine neue zivile Beschäftigung aufbauen wollten. Aber auch bei den Neuanstellungen war es eben so, dass die nicht alle unbelastet waren, weil sie auch in der Wehrmacht tätig waren. Vor allem war es aber so, dass man auf die erfahrenere Polizei nicht verzichten wollte, die eben sehr stark vom SS-System geprägt war. Die haben danach auch wieder Ausbildungsrollen übernommen. Und entsprechend muss man sagen, dass personell eine sehr starke Kontinuität war.
Okay, also zusammengefasst kann man sagen, auch bei der Neugründung, sage ich mal, der Polizei nach dem Zweiten Weltkrieg waren tatsächlich noch viele NS-Täter oder belastete Polizisten dabei.
Genau. Die einzige Zone, wo das nicht der Fall war, war eben in der sowjetischen Zone. Mhm. Hier hat man einen starken personellen Bruch gemacht.
Ja.
Also das ist wirklich auffällig, dass die Sowjets damals versucht haben, komplett die Polizei personell neu aufzustellen. Das hatte aber in der sowjetischen Besatzungszone und dann auch später in der DDR den Nachteil, dass jahrzehntelang die Polizei deutlich weniger professionell agiert hat als im Westen.
Wir werden an anderer Stelle in diesem Podcast darauf nochmal zurückkommen. Jetzt würde ich gerne in der Westzone nochmal bleiben, in den Westzonen. Mhm. Unter wessen Kontrolle stand denn die Polizei da genau?
Ja, die Alliierten hatten nach 1945 vollständig die Polizeigewalt übernommen. Und Großbritannien, die USA und Frankreich haben jeweils unterschiedliche Polizeikonzepte in ihren Zonen eingeführt, die ganz stark von den Traditionen profitierten, die in ihren eigenen Ländern waren. Also in der britischen Zone haben die Briten eben versucht, ein Entpolizeilichungssystem einzuführen. Das hieß, man hat versucht, alle Aufgaben, die aktuell noch in der Polizei waren, die man aber vielleicht auf zivile Stellen auslagern konnte, wie zum Beispiel das Meldewesen, dass man das gemacht hat. Und man hat versucht, die Polizei jetzt sehr bürgernah agieren zu lassen und auch in der ersten Zeit noch unbewaffnet aufzutreten. Mhm. Also das war ganz klar, dass man sich da am britischen Bobby orientiert hat. In der amerikanischen Zone hat man nach US-amerikanischem Vorbild versucht, kommunale Polizeien aufzubauen in Orten mit über 5000 Einwohnern. Und sonst hat man versucht, da so ein Landespolizeisystem zu machen. Und in Frankreich hat man insbesondere im Saarland versucht, so ein zentralisiertes Modell nach französischem Vorbild einzuführen. Also zentralisiert, aber eben nur für die französische Besatzungszone. Und alle drei hatten aber das Ziel einer Entmilitarisierung der Polizei, einer Demokratisierung der Polizei und vor allem, dass die Polizei keinerlei politische Aufgaben mehr übernehmen sollte, wie sie es im nationalsozialistischen System ja ganz stark hatte, dass sie vor allem ein politisches Machtinstrument war. Und damit einherging, dass man auch gesagt hat, also geheimdienstliche Aufgaben soll die Polizei jetzt auf keinen Fall mehr übernehmen.
Das heißt ja eigentlich, dass man von der Polizei gar nicht so richtig sprechen kann, ne? Denn das sind ja schon auch damals nach dem Krieg direkt unterschiedliche Polizeien gewesen. Und das ist ja letztendlich heute auch noch so, dass wir in den einzelnen Bundesländern ja auch unterschiedliche Polizeien haben und die Polizei ja bis auf den Bundesnachrichtendienst und die Bundespolizei ja Ländersache ist.
Das lag daran, dass sich alle Alliierten auch einig waren, dass diese Zentralisierung der Polizei, wie sie im NS-Staat durchgeführt wurde, auf keinen Fall aufrechterhalten werden sollte, weil das Bild vorhanden war, dass das zu einer zu großen Machtkonzentration geführt hat. Und deshalb hat man gesagt, ja, die Polizei muss Ländersache werden. Und als dann 1949 die Bundesrepublik gegründet wurde, waren diese Prägungen durch die Alliierten nach wie vor sehr, sehr stark. Und das wurde dann auch so ins Grundgesetz übernommen, dass Polizei Ländersache ist.
Und welche polizeilichen Befugnisse hat denn dann heute eigentlich noch der Bund?
Ja, wie Sie gesagt haben, es gibt eben die Bundespolizei, früher den Bundesgrenzschutz. Mhm. Die Bundespolizei hat die Aufgabe, sich um die Grenzen zu kümmern, um die Bahnhöfe zu kümmern, um die Flughafen zu kümmern und auch bei Bedrohungslagen, die länderübergreifend sind, zu koordinieren. Dann gibt es eben das Bundeskriminalamt, was auch länderübergreifende Kriminalität und internationale Kriminalität bekämpfen soll, auch den Terrorismus. Das Dritte, was man noch sagen kann, ist, dass es eben Bereitschaftspolizeien gibt, die zwar von den Ländern mit Personal ausgestattet werden, aber die mit Bundesmitteln auch ausgerüstet werden.
Sind das diese Hundertschaften, die immer bei so Fußballspielen losgeschickt werden?
Genau.
Ah ja. Mhm.
Und damit hat man eben so eine Bund-Länder-Verzahnung. Aber trotz alledem ist der ganz große Teil der Polizei Ländersache.
Dr. Gundula Gahlen war das. Sie ist an der Deutschen Hochschule der Polizei und dort zuständig für die Geschichte der Polizei. Vielen Dank, Frau Gahlen.
Gerne.
Matthias, Frau Gahlen hat das gerade schon angesprochen. In der sowjetischen Zone, da sah ja die Neugründung der Polizei ganz anders aus als in den westlichen Zonen. Wie denn?
Die sowjetische Militäradministration, die ließ Polizeieinheiten aufstellen, die zuständig für Verkehr und Kriminalität waren, also ganz normale Polizeitätigkeiten übernommen haben. Eingestellt wurden vor allem KPD-Kader und unbelastete Polizisten aus der Zeit der Weimarer Republik. Als die DDR 1949 gegründet wurde, kam es sogar zu einer Entlassungswelle wegen politischer Unzuverlässigkeit. Und damit war schon klar, dass die DDR-Polizei eng an die politischen Vorgaben der Staatsführung gebunden war.
Dann gab es daneben ja noch die kasernierte Volkspolizei. Welche Aufgaben hatte die denn?
Also sie war der Vorläufer der späteren Volksarmee, wurde gegründet auf Befehl der sowjetischen Militäradministration. Es gab sie seit 1948 eben als kasernierte Volkspolizei. Sie war vor allem zuständig für die Grenzsicherung. Sie unterstand erst der deutschen Verwaltung des Inneren. Daraus wurde dann später das DDR-Innenministerium. 1952 kam dann die Anweisung aus Moskau, eine reguläre Armee der DDR aufzubauen. Und diese Armee, die rekrutierte sich aus der kasernierten Volkspolizei.
Wie funktionierte die Polizei in der DDR? Das bespreche ich jetzt mit Professor Thomas Lindenberger. Er ist Historiker und hat über die DDR-Polizei publiziert. Hallo, Herr Lindenberger.
Guten Tag.
Herr Lindenberger, wir haben eben schon gehört, dass der Anteil von NS-Tätern oder ich sag mal belasteten Tätern bei der Polizei im Westen sehr hoch war nach dem Zweiten Weltkrieg. Wie war das denn bei der DDR-Polizei?
Da war das völlig anders. Die Machthaber in der sowjetisch besetzten Zone und dann später in der DDR haben in diesem Bereich sehr großen Wert darauf gelegt, möglichst gar kein Personal aus der alten Polizei, also der Polizei während des Nationalsozialismus, auch möglichst nicht aus der Nazi-Partei oder NS-Organisationen zu übernehmen. Man kann sagen, dass die Rekrutierung der neuen Polizisten für die Volkspolizei, auch für die anderen bewaffneten Organe, einen enormen, ja, wenn man so will, Bruch in der personellen Kontinuität der Polizeieinheiten darstellte. Einen Bruch in der Kontinuität, der schon historisch einmalig war. Man hat sich sehr darauf konzentriert, vor allem Arbeitersöhne zu rekrutieren, weil man der Meinung war, diese Gruppe wäre dem neuen Regime am loyalsten eingestellt. Und man hat vor allem Wert darauf gelegt, dass sie keine Funktionen in der NS-Zeit gehabt hatten. Man hat das auch weitgehend konsequent durchgehalten. Es gab so ein paar Bereiche, da musste man wegen bestimmter Fachkenntnisse Kompromisse machen. Zum Beispiel der Gesundheitsdienst der Polizei, da waren dann schon eher mal auch Ärzte dabei, die vorher NS-Mitglieder gewesen waren. Oder in anderen Spezialistenbereichen, etwa bei der Kriminalpolizei. Aber man hat sehr konsequent versucht, keine ehemaligen Nazis mit reinzuholen. Das hatte auch große Nachteile, weil dieses Personal in erheblichem Maße ja beruflich völlig unerfahren war, ja, überhaupt nicht wusste, wie das geht. Und es führte auch unter anderem dazu, dass die Fluktuation gerade in den 50er Jahren in diesen ersten Polizeikräften enorm hoch war.
Und das hört sich 10, jetzt auch so an, als wären das sehr junge Menschen gewesen. Sie sagten gerade Arbeitersöhne.
Das waren über nicht nur junge, es waren auch so Mittelalte. Man muss sich so vorstellen, eine Gesellschaft nach dem Zusammenbruch des Kriegsendes. Überall musste das Land neu aufgebaut werden. Und zur Polizei gehen war da ein Job wie viele andere auch. Und wenn man zum Beispiel aus der Kriegsgefangenschaft kam, keine Berufsausbildung hatte, war Polizei eine Option, die aber auch keine hohen Anforderungen stellte. Außer politische Zuverlässigkeit, Erfahrung in militärischer Disziplin war natürlich nützlich. Aber es führte dazu, dass die Fluktuation sehr, sehr hoch war und dass das Ansehen dieser Polizei auch sehr gering war, weil man ihr beruflich eigentlich nicht sehr viel zutraute.
Wie wurden denn die Polizisten ausgebildet dann eigentlich?
Am Anfang ganz, ganz minimal. Also teilweise wurden sie praktisch vom Fleck weg auf die Straße geschickt mit einem vielleicht etwas erfahreneren Kollegen. In den ersten Jahren waren die Ausbildung praktisch nur 4 Wochen in kasernierter Unterbringung und dann wurden sie schon in die Revierdienste eingeteilt. Das änderte sich dann so ab Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre. Da ging man dann über zu einjährigen Unterbringungen in Bereitschaften, also in Anwärtereinheiten, und danach wurden sie dann in die Reviere eingeteilt zum praktischen Dienst. Aber das war ein großes Problem, die geringe Qualifikation, weil man sehr konsequent an diesem Prinzip festgehalten hat, eine politisch absolut zuverlässige Polizeitruppe haben zu wollen und deswegen dann niemanden, ich sag mal, aus dem bürgerlichen Bereich oder kleinbürgerlichen Bereich da drin haben wollte.
Was waren denn die Aufgaben der DDR-Polizei? Hatte die DDR-Polizei andere Befugnisse und Aufgaben als die Polizei in der Bundesrepublik?
Zunächst mal hatte sie ähnliche Aufgaben im Bereich der alltäglichen Ordnungssicherung, gerade im Bereich von Verkehrspolizei, auch als Ansprechpartner für Bedürfnisse, Sicherheitsbedürfnisse von Bürgerinnen und Bürgern. Natürlich gab es gerade in den Notjahren nach 1945 auch einen großen Bereich der allgemeinen Kriminalität, Eigentumskriminalität, wofür es eine Kriminalpolizei brauchte. Ihr unterstand zum Beispiel auch das Pass- und Meldewesen. Insofern kann man sagen, wurde an die traditionellen Polizeiaufgaben angeknüpft. Aber schon sehr früh wurde die Polizei in der SBZ und dann in der DDR natürlich zu einem Organ der Sicherung der Macht der SED genutzt. Ihre Befugnisse gingen de facto weit über das hinaus, was eine Polizei im Rechtsstaat machen darf. Sowohl was das Ausspionieren, das Ermitteln von Informationen, Überwachung der Bürger betrifft, auch die Inhaftierung oder die Gewahrnahme von Bürgern unterlag nicht denselben strikten Regeln wie in den rechtsstaatlich organisierten Polizeien. Mhm. Das hing damit zusammen, dass die Polizei selbst, also die Zuständigkeit, die politische Zuständigkeit für die Polizei am Anfang sowieso direkt bei der sowjetischen Besatzungsmacht lag und dann immer in Händen von Politikern, von Amtsträgern in den Gemeinden, Kommunen, Ländern und so weiter, die entweder selber Kommunisten waren oder der SED selbst treu ergeben waren. Das war ein Bereich, wo die Kommunisten bzw. die SED von Anfang an darauf geachtet hat, dass keine anderen politischen Gruppen da Einflussnahme erhalten konnten.
Im Sommer 1952, da wurde ja dann die kasernierte Volkspolizei gegründet. Was hatte die für Aufgaben?
Die kasernierte Volkspolizei war de facto der Vorläufer zur späteren Nationalen Volksarmee. Das heißt, sie wurde gebildet, nachdem von Moskau her beschlossen wurde, auch die DDR soll bewaffnete Streitkräfte bekommen, die Teil der Verteidigungsanstrengungen des sich damals bildenden Warschauer Pakts sein werden. Das war der Übergang zu einer auch offenen, wenn man so will, also sichtbaren Wiederaufrüstung der DDR. Sie nannte sich Volkspolizei, um so zu tun, als ob sie noch keine Armee sei. Und man nannte sie kasernierte Volkspolizei, um sie von der regulären, der deutschen Volkspolizei abzugrenzen. Kaserniert hieß sie, es waren Verbände, die in Kasernen untergebracht haben, die de facto aber militärisch ausgerüstet wurden, die dann auch noch einen Zweig See und einen Zweig Luftstreitkräfte zur Seite gestellt bekamen. Die kasernierte Volkspolizei selbst ist hervorgegangen aus schon längeren Bemühungen, Streitkräfte aufzubauen, die noch, wenn man so will, heimlich, nicht mit offener Bezeichnung so geführt worden waren. Das war die Ausbildung im Ministerium des Innern der DDR.
Also die Strukturen hören sich ja ähnlich an wie die, die wir jetzt heute von der Bundeswehr zum Beispiel kennen, was Sie da gerade beschrieben haben.
Ja, man baute schon das alles in Richtung auf klassische Landstreitkräfte, Seestreitkräfte, Luftstreitkräfte an, nannte es aber noch nicht Armee, weil die offizielle Aufrüstung sozusagen noch nicht vollzogen werden sollte. Das hatte auch so, ich sag mal, ein bisschen kosmetische Gründe. Man wollte mehr oder weniger der Bundesrepublik den schwarzen Peter zuschieben, mit der Wiederaufrüstung, mit der offiziellen zu beginnen. Die Bundesrepublik hat ja dann 1956 beschlossen, die Bundeswehr aufzubauen. Und in dem Moment, wo sie das bekannt gegeben hat, hat man dann die kasernierte Volkspolizei recht schnell in die Nationale Volksarmee umbenannt. Ja. Diese kasernierte Volkspolizei hat aber nie im traditionellen Sinne polizeiliche Aufgaben erfüllt. Das waren ganz klar militärische Verbände, Streitkräfte.
Ja. Herr Lindenberger, am 17. Juni 1953, über den müssen wir noch reden, da kam es in der DDR zum Aufstand. Die Menschen in der DDR erhoben sich gegen staatliche Willkür, Unterdrückung. Es gab landesweite Massenproteste gegen die DDR-Regierung. Welche Rolle spielte denn die Polizei bei diesem Aufstand?
Im Nachhinein in der Sicht der kommunistischen Machthaber keine sehr rühmliche. Die Bilanz, die gezogen war, war, dass sie an vielen Stellen de facto kapituliert haben, sich den Protestierenden nicht entgegengestellt haben, nicht sozusagen gewaltsam im großen Stil gegen sie eingeschritten sind. Die Niederschlagung des Volksaufstandes am 17. Juni 1953 erfolgte ja dann durch die sowjetischen Truppen und nicht durch die kasernierten Volkspolizei und der Kräfte der deutschen Volkspolizei. Das war ein Grund, dann hinterher verschiedene Umstrukturierungen vorzunehmen und auch übrigens viele Leute zu entlassen und auszutauschen. In der internen Bilanz war das nach Ansicht der kommunistischen Machthaber eine ziemliche Blamage, was da am 17. Juni passiert war, aus, wenn man jetzt die eigentlichen Aufgaben sowohl der kasernierten Volkspolizei wie auch der deutschen Volkspolizei, also der regulären Polizei, wenn man die betrachtet.
Sagt Professor Dr. Thomas Lindenberger. Er ist Historiker und hat über die DDR-Polizei publiziert. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Lindenberger.
Danke auch und einen schönen Tag noch.
So, Matthias, 1990 kam die Wiedervereinigung und auch die Polizeien der Bundesrepublik und der DDR wurden zusammengeführt, soweit das ging. Polizei ist ja Ländersache, aber der Bund hat ja auch polizeiliche Rechte.
Ja, seit 2005 sogar mit der Bundespolizei, die aus dem Bundesgrenzschutz hervorgegangen ist, und natürlich mit dem Bundeskriminalamt. Zudem gibt es noch die Polizei beim Deutschen Bundestag. Aber so ist das eben im Föderalismus. Da spielen die Kompetenzen von Bund und Ländern im besten Fall zusammen, manchmal aber auch nicht. Es ist schon ein ziemlicher Aufwand, der allein für den Abstimmungsprozess zwischen den Landeskriminalämtern und dem Bund bei Großfahndungen oder Ähnlichem notwendig sind. Aber solange wir einen föderalen Staatsaufbau haben, werden wir mit mancher Doppelstruktur und hohem Koordinationsaufwand leben müssen. Ist aber vielleicht alles besser als eine zentrale Polizei, die von einer Person oder einer Behörde sozusagen gesteuert wird.
Ja, das war eine Stunde History zur Neugründung der Polizei nach dem Zweiten Weltkrieg. Und Thema der nächsten Sendung ist der als Swing Riots bekannt gewordene Aufstand von Landarbeitern in England 1830. Dann wieder mit Markus Dichmann. Ich bin Steffi Orbach. Macht's gut. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.